My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Das ist ein Power Wrestling Podcast. Und jetzt Ringside, der Power Wrestling Podcast mit Christian Bruns.
Freunde, willkommen zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe Power Wrestling mit Ringside. Und bevor wir mit unseren WWE-Themen einsteigen, wollte ich euch ein kurzes Update geben, was euch heute erwartet und was euch in den kommenden Tagen hier bei uns im Podcast-Feed bevorsteht. Wie die meisten sicherlich wissen, Bash in Berlin, das nächste große Ziel am 31. August, WWE in Berlin. Und wir werden heute in der Folge uns mit den WWE-Sendungen nach dem SummerSlam beschäftigen. Das tun wir dann auch noch am Sonntag. Konkret heißt das, wir haben gleich für euch das SmackDown-Review von der Folge vom 9. August, also die Folge nach dem SummerSlam, und danach unser Raw-Review zum 12. August. Am Sonntag melden wir uns dann hier im Podcast-Feed mit dem nächsten Ringside zurück, darin dann das SmackDown vom 16.8. und Monday Night Raw vom 19.8. So sind wir dann mit den WWE-Themen wieder ziemlich up-to-date. Nächste Woche Mittwoch dann hier im Feed gibt es unser All-In-Review. Eine Showtime-Ausgabe. Showtime, das bedeutet die ausführliche Pay-Per-View-Nachbetrachtung mit Markus Holzer und mir, Christian Bruns. Und ich werde am Sonntag auch in Wembley Stadion in London mit dabei sein, die Veranstaltung vor Ort sehen. Markus schaut sie im TV und das gewohnte ausführliche Pay-Per-View-Review erwartet euch hier im Feed dann am 28. August, also heute in einer Woche. Generell werden wir hier im Feed in der Regel jetzt zwei Folgen pro Woche haben, immer um den Mittwoch und dann am Sonntag die Wochenendausgabe. In einigen Wochen vielleicht auch nur ein Podcast, aber zwei ist immer das Ziel, um euch hier auf dem Laufenden zu halten. Und ihr könnt uns unterstützen, ganz einfach, indem ihr uns, wenn ihr uns bei Apple zum Beispiel hört, da gerne 5 Sterne gibt oder bei Spotify auch mal die 5 Sterne anklicken. Das hilft unserem Algorithmus, noch bekannter zu werden. Also, da würden wir uns riesig drüber freuen. Damit jetzt aber rein in die heutige Ausgabe mit unseren beiden Reviews. Beginnen wollen wir mit SmackDown, die Ausgabe nach dem SummerSlam.
Endlich wieder SmackDown.
Die Ausgabe nach dem SummerSlam, der sich irgendwie schon wieder so fern anfühlt, am 9. August in Tulsa, Oklahoma. Und nach dem SummerSlam, wissen wir ja, geht's Richtung Bash in Berlin. Da ist Nägel mit Köpfen gemacht worden, bereits bei Monday Night Raw, wo wir erfahren haben, liebe Leute, es gibt dort Gunther gegen Randy Orton aufbauend auf dem Finish beim Titel, beim Turnierfinale beim King of the Ring im vergangenen Mai in Saudi-Arabien, wo eben bei diesem Three-Count von Gunther gegen Randy Orton die Schultern nicht am Boden waren und der Randy Orton jetzt dann nochmal das Ganze auf den Tisch brachte und das dann ziemlich schnell eingetütet wurde. Was sagst du überhaupt zu der Ansetzung?
Ich weiß nicht, ob das damals wirklich Absicht war, dass die Schulter nicht am Boden war. Ich glaube fast nicht, aber ich finde das gut, zum einen, dass man da die Geschichte aufgegriffen hat. Und zum anderen,
also ganz kurz mal, ich glaube, dass mittlerweile auch, dass es tatsächlich, also mittlerweile wissen wir ja, man sieht das ja auch, dass bei WWE Dinge tatsächlich langfristig geplant werden. Ich denke mir da auch schon, dass man sich schon dachte, naja, wir wollen jetzt nicht nur bis zum SummerSlam booken, wir wollen auch schon wissen, was machen wir denn, wenn wir dem Gunther den Gürtel da geben. Und da legen wir uns doch erstmal hier so ein Ei ins Körbchen. Der Triple H war ja auch auf der Saudi-Pressekonferenz hinterher angesprochen worden, hat sich da natürlich auch politisch geäußert und schon auch das anerkannt. Aber man wird es auch nie dann wahrscheinlich auch, also natürlich nicht aussprechen wollen, was da logischerweise passierte. Aber ich glaube schon, dass man schon auch bis Ende August mindestens mal geplant hat. Ich glaube sogar, man hat sich schon den Fahrplan fürs WrestleMania sicherlich zurechtgelegt. Ob das natürlich dann immer alles klappt mit Verletzungen und so weiter, ist was anderes. Aber ja, das ist auch hier meine Vermutung. Um in einer langen Ausführung auf diesen Punkt zu kommen, den du schon geäußert hast.
Ja, ich finde, das ist ein absolut würdiger Main Event. Also der Randy Orton ist ja auch wirklich sehr populär in Deutschland. Und der Gunther wahrscheinlich auch, nehme ich an. Ich finde, das ist ein guter Gegner, auch für den Gunther, einfach um jetzt, also ich nehme an, er wird gewinnen, ohne jetzt hier meine Tippspiele-Tipps schon zu verraten, aber das ist ja so ein guter Gegner, um dann auch gleich mal die Regentschaft.
Entschuldigung, richtig, ja. Aber da tippt nur der Kupster gegen den Gunther.
Und vielleicht der Chefkoch.
Ach.
Nein, da denke ich, um die Regentschaft auch gut zu starten mit einem Sieg über Randy Orton. Und das wird auch ein gutes Match. Und ich finde, das ist ein wirklich guter Main Event, den man sich da überlegt hat.
Das war übrigens, ich habe ja über Money in the Draw gesprochen, aber nie so ein Fazit gebracht, ist mir aufgefallen. Eine sehr starke Ausgabe. Es hat sich auch wie so ein Raw nach WrestleMania angefühlt. Eines von den besseren, weil die waren in den vergangenen Jahren auch unter Vince ja dann auch nicht mehr immer das, für was sie gehalten wurden, aber einige neue Dinge auf den Weg gebracht und jetzt eben auch kurzfristig. Ja, Randy Orton gegen Gunther, das ist auch eine Überlegung, die ich jetzt hatte. Also, beide werden sicherlich bejubelt werden. Kann mir sogar aber trotz allem auch vorstellen, und ich meine, der Gunther ist auch in der Heel-Position, den werden dort jetzt nicht komplett auspfeifen hier, aber der Randy Orton, den werden sie schon feiern in Berlin. Der hat ja, obwohl er geografisch hier nicht so ganz am Laufenden ist, hat eine long history in Germany.
Ja, er hat den Gunther auch als Deutschen quasi bezeichnet, beziehungsweise er hat gesagt, er wird sich den Titel von Gunther in dessen Heimatland holen. Vielleicht hat er aber auch gemeint, er kommt dann nochmal zur nächsten Lugner City Trophy, vielleicht gibt es ja ein Sondermatch. Ich möchte dem Randy Orton nicht absprechen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du mir jetzt festnageln würdest, dass der Randy Orton mehr bejubelt wird als der Gunther. Und ganz einfach, weil das auch bewusst ist. Ich glaube, der Gunther wird das im Verlauf des Matches dann vielleicht auch so hinkriegen, durch die Art und Weise, wie er arbeitet. Und der Randy Orton ist ja auch schon so lange dabei, den boot man dann sowieso nicht aus, vor allem weil er wirklich in den letzten Jahren ja auch wirklich super Arbeit abgeliefert hat. Gefällt mir besser als früher. Und ich glaube, das wird auch so, also ich glaube, dass der Randy Orton mehr bejubelt wird als der Gunther. Was nicht heißt, dass die Leute den Gunther hassen und ausbuhen werden, aber tendenziell, glaube ich, wird sogar mehr die Halle hinter dem Randy stehen.
Da ist der Tisch gedeckt für eine prickelnde Atmosphäre. Da müssen jetzt nur die Deutschen ein wenig abliefern, die dort vor Ort sein werden. Die Deutschen und natürlich auch.
Ja, du auch?
Ich nicht. Ich bin da neutral und halte mich zurück, Markus Holzer. Ich bin in einer beobachtenden Position. Gut, dass du das sagst. Ich muss meine Anreise noch bestätigen, um dann auch hier sagen zu können, wir sind für euch zum Teil vor Ort. So.
Also wir, sprich jetzt mal
zum Teil. Ja. Ach. Oder von mir in der dritten Person.
Was mir bei diesem Match dann aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gab unglaublich viele Rückblicke auf den SummerSlam. Was auch nicht negativ ist. Ich finde, das schon gut, wenn man Leuten zeigt, was passiert ist, aber
das macht man in der Form ja auch bei WrestleMania. Ja. Da zeigt man schon, das ist hier eine große Nummer.
Ja, und das hat ja auch, ich habe gesagt, SummerSlam hat sich groß angefühlt wie WrestleMania. Der wird ja ab nächsten Jahr auch alle zweitägig sein und der Triple H hat ja auch gesagt inzwischen, das war wahrscheinlich der letzte eintägige SummerSlam und das ist eben auch das, wie man den jetzt nachträglich präsentiert, bestätigt das ja nochmal. Der SummerSlam ist wirklich in der Bedeutung unglaublich gewachsen, finde ich, und ist jetzt wirklich wie so eine zweite WrestleMania tatsächlich.
Ja, da macht man nächstes Jahr nicht einmal 7 Matches, sondern 2x5. Das ist doch auch, also wenn man das jetzt über 2 Tage macht, in der Vergangenheit vielleicht eher negativ beäugt, aber so wie die WWE-Shows mittlerweile aufgezogen sind, ist das alles ganz gut verkonsumierbar.
Schön, dass dir das gefällt.
Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber also ich bin da neutral.
Ich will eine Showtime-Ausgabe mehr. Also langsam müssen wir auch hier die Verträge nochmal anpassen.
Ach ja. Na gut, Markus Holzer, dann passt du mal deinen Vertrag an. Und wir haben auf jeden Fall hier erfahren, aber nicht mit mir den Vertrag. Cody Rhodes kam hier in den Ring, hat SmackDown eröffnet, hat gesagt, na, wer wird denn mein Titelgegner in Berlin? Da war der Solo Sikoa der Meinung, ich muss es sein, obwohl er ja schon seine Chance nicht nutzen konnte am Samstag der vergangenen Woche, also am vorletzten Samstag, so ist es kalendarisch korrekt formuliert. Der Solo wurde sogar als desillusioniert abgetan vom Cody und als dann der Ärger drohte mit der Bloodline, übrigens Jacob Fatu nicht anwesend, da weiß man ja nicht, ob der wirklich verletzt ist oder was da los war, bei diesem Sprung von den Seilen beim SummerSlam. Auf jeden Fall drohte trotz allem Ungemach und dann gab es Rettung in Form von Kevin Owens, der kam mit dem Stuhl, der hat dann diese Bloodline hier an dieser Stelle vertrieben. Und dann ging das Gespräch über Cody und Kevin Owens mit der Äußerung von Cody Rhodes, sein Wunschgegner. Er will gegen Kevin Owens antreten und Kevin Owens war da erst gar nicht so begeistert von dem Vorschlag und generell überhaupt nicht. Ja. Der meint nämlich, also ich habe das eigentlich gar nicht verdient. Schau mal hier auf meinen Win-Loss-Record. Der hat sich so ein bisschen hier geziert, dieses Angebot überhaupt anzunehmen. Da musste sogar im Laufe der Show noch der Nick Aldis quasi ein Machtwort sprechen hier, sodass das dann eben tatsächlich eingetütet wurde. Also Kevin Owens gegen Cody Rhodes um den Undisputed WWE-Title wird es in Berlin geben.
Ja, völlig vertrottelt eigentlich, der Charakter von Kevin Owens. Ich hoffe, dass das ein Trick war und dass er irgendwie vielleicht zum Heel-Turn, ich habe keine Ahnung, aber also wie er sich da gesträubt hat, diesen Titelkampf zu bringen, anstatt dass er sich freut. Das fand ich irgendwie total unglaubwürdig, jetzt mal ganz ehrlich. Also so reagiert doch niemand. Außer vielleicht der Bryan Danielson, dem traue ich das tatsächlich zu, dass der so ehrlich ist. Aber wenn er kann ja sagen, damit hätte ich nicht gerechnet oder so, aber wie er sich da wirklich gewehrt hat, mit Händen und Füßen da diesen Titelkampf zu bekommen, wertet das irgendwie das ab? Muss doch hier verzückt sein, dass er eine Chance hat, den wichtigsten Titel in der Branche zu gewinnen.
Ja, das Segment mit Nick Aldis hätte man sich dann auch noch sparen können, dass also der Kevin Owens vielleicht, also dass er den Punkt bringt, naja, okay, guck mal, ich habe das jetzt nicht, ich habe nicht so geil abgeliefert, das bringt ja auch noch was Sympathisches hier fürs Babyface rüber, der schon, weiß ich nicht, sagen will, ich trete um den Titel an, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt diese Titelchance verdient. Und der Kevin Owens, der hat ja jetzt in der Vergangenheit, muss man sagen, als er Heel war, genau andersrum logischerweise gezeigt. Aber ich meine, Babyface, hin oder her, kann natürlich auch irgendwann denken, na gut, aber ein Titelmatch bei einem PLE, das nehme ich da mal an, hier das Geschenk. Ja, wenn ich Markus Holzer da den Koffer einstelle mit der Million Euro, weil er noch ein weiteres Showtime machen muss, der arme Bub, da sagt er ja auch nicht zwei, also sagt er auch nicht nein.
Nein, kann er, weiß ich, das Mikrofon soll er sagen, soll die Fans fragen. Glaubt ihr wirklich, dass ich das verdient habe? Und dann soll er das Mikro ins Publikum halten, die jubeln alle und so. Dann sagt er, ja, okay. Dann werde ich jetzt mein allerbestes geben und diese Chance auch versuchen zu nutzen, wie auch immer. Also so kann er sein, dass sie erträgen können. Also wenn er nicht noch, beim Paul Levesque weiß man das ja nicht tatsächlich, vielleicht ist es ja ein Plan von ihm, dass er dem Cody nur Honig ums Maul schmieren will. Da will ich das auch nicht schlecht reden. Auf den ersten Blick war es auf jeden Fall eine komische Reaktion, finde ich.
Also wäre jetzt eine Frage, wie baut man eben, abseits, wie das jetzt inszeniert war, es wäre jetzt nicht komplett tragisch, aber schon speziell, sag ich mal, in der Ausführung, wie man das jetzt in den nächsten Wochen weitertragen wird, ob die beiden sich dann eben bis zum 31. August hier so tatsächlich weiterhin prima verstehen werden, wie zuletzt.
Ganz genau.
Das, bei der Kevin Owens, ne, haben wir in der Geschichte gesehen, der hat auch eine andere Seite.
Ja, immer wieder haben wir das gesehen. Ist ja auch schon sehr, sehr lange jetzt dabei inzwischen.
Bei SmackDown werden neue Herausforderer gesucht für die Bloodline. Die sind ja seit diesem...
Also die Tongas quasi.
Genau. Nee, der Jacob Fatu ist ja die eine Hälfte der Tag Team Champions. Gemeinsam mit Tama Tonga, so rum war es. Also Jacob Fatu, wie gesagt, er hat ja sich vielleicht verletzt. Oder aber man täuscht unser was vor und plötzlich steht er dann da. Kann ich mir auch vorstellen. Hoffen wir mal das Beste. Das wäre natürlich bitter, wenn der jetzt irgendwie ausfallen muss. In jedem Fall hat man hier dieses SmackDown genutzt, neue Number One Contender zu finden. Und da gab es zwei Tag Team Matches. Und die Sieger dieser beiden Tag Team Matches werden dann in der kommenden Woche aufeinandertreffen. Einmal mit den Street Profits gegen A-Town Down Under. Und muss man sagen, es war ein Tag Team Match, aber es war schon ein sehr bemühtes Match. Da war auch viel los, auch mit Grayson Waller und Austin Theory, Markus Holzer. Und Tulsa, Oklahoma, ähnlich wie am Montag zuvor, ein gut aufgelegtes Publikum. Will heißen, hier wirkte, auch wenn es jetzt nicht die größte Entscheidung des Jahres war, hier wirkte das Produkt hier weiterhin sehr angesagt. Also das hat WWE weiter gut am Laufen.
Ja, kann man nichts sagen in dem Fall. Und erwartbar war ja auch, wer das Match gewinnt tatsächlich, weil bei A-Town Down wird uns ja andere Geschichte noch weiterhin beschäftigen. Super Blockbuster war es in dem Fall, also vom Seil Super Blockbuster und dann 1, 2, 3, die A-Town Down Jungs sind draußen und die Street Profits haben quasi den Halbfinalkampf gewonnen und werden dann das Finale gegen ein weiteres Team bestreiten.
Und wieder Theory derjenige, der gepinnt wurde, wo wir eben auch ahnen können, naja, irgendwann hat er genug hier und merkt dann, naja, also wirklich, das hat ihm der Johnny Gargano ja schon vor Wochen gesagt, mit dem Grayson Waller, also ohne den wärst du vielleicht besser dran. So, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, die vorherigen Champions, die ja am Abend vor dem SummerSlam gegen die Bloodline verloren haben, die sind jetzt auch im Rennen und die haben sich gegen Pretty Deadly durchgesetzt, auch da eher das erwartbare Ergebnis in diesem Fall.
Ja, und muss man auch sagen, also die Tag-Team-Division bei SmackDown ist jetzt nicht so super dicht besetzt mit Top-Tag-Teams. Ich meine, in dem Fall war ja auch klar, wer das Match gewinnt, Pretty Deadly. Sind ja auch die Namen vor die Witzfiguren. Also DIY sind schon ein gutes Tag-Team. Die Street Profits ist auch in Ordnung. Das halt dann die Bloodline. Aber grundsätzlich, das ist schon alles sehr dünn, das Süppchen, sag ich mal, nachdem er die Titel wieder getrennt hat. Das ist mir jetzt in der Woche halt bei diesen Halbfinalkämpfen besonders aufgefallen.
So, geht man da Richtung Rückmatch dann, DIY gegen Bloodline, oder macht man ein frischeres Match? Auch die Street Profits in diesem Sommer ja schon mal von der Bloodline ausgeschaltet, wenn ich mich da recht entsinne, aber vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Kann man auch bringen. Klingt wie ein Match für das SmackDown in Berlin am Vorabend, genau, zum PLE. Ich glaube, da wird das dann landen.
Ja, man könnte theoretisch, ja, vielleicht greift ja auch, je nachdem wie fit der Jacob Fatu ist, vielleicht greifen die ja nächste Woche im Finale ein und dann kannst du auch Triple Threat machen, bevor du das Rückmatch bringst.
Ja. Hätte ich auch keinen Einwand hier. Jade Cargill in Action gegen Alba Fire, die eine Hälfte der weiterhin amtierenden WWE Women's Champions. Und das hat sich dann doch letztlich zu einer einseitigen Sache entwickelt. Natürlich.
Ganz einseitig.
Ja. Das war auch ein kurzes Match, deshalb hat sich das Ende eindeutig abgezeichnet. Also, Jade Cargill fast natürlich die Siegerin hier. Jaded, wir haben ja letzte Woche den Moment gehabt, wo sich Blair Davenport dann auf die Seite von Alba Fire und Isla Dawn geschlagen hat. Und dann hat man hier gegen Jade Cargill und Bianca Belair eine Abreibung ausgepackt und die beiden Damen da schlecht stehen lassen oder vielmehr liegen lassen. Das war ja dieses Match um die Women's Tag Team Titel. Und dann haben wohl jetzt im Laufe der vergangenen Tage Jade Cargill und Bianca Belair nochmal mit einer guten Freundin gesprochen. Naomi nämlich! Und Naomi war es, die
hast
dann...
Hast du schon gesagt. Du hast uns das tatsächlich letzte Woche schon angekündigt.
Ja gut, da, das brauchte man, glaube ich, noch nicht mal eine Glaskugel für, um zu riechen, wo die Nummer hier hingeht.
Hast du sie stinkt? Hast du gesagt, die Naomi stinkt?
Bitte, was sag ich?
Hast du jetzt gesagt, dass die Naomi stinkt oder übel riecht? Das habe ich eindeutig herausgehört.
Ich habe gesagt, da braucht man noch nicht mal eine Glaskugel für.
Um dahin zu riechen, hast du gesagt.
Um das zu riechen. Die Naomi, naja, ich glaube, die sieht auf jeden Fall immer sehr fresh aus. Marco Solzer.
Eben.
Ein bisschen merkwürdig, was da in seinem Kopf so vor sich geht.
Du hast doch gerade gesagt, man braucht keine Glaskugel, um die Naomi zu riechen.
Ja, man kann die Naomi doch auch riechen und ich meine, wenn die immer gut riecht und man sie schon dagegen den Wind riecht, dann habe ich ja nie gesagt, dass sie schlecht riecht.
Na gut, ich bin da immer vorsichtig, weil du dann doch eher ein Chauvinist bist.
Mhm. Ich bin hier der größte Feminist im Podcast, das ist ja wohl klar.
Ja, du willst ja auch nur ein Frauenmatch, wie man bei Dynamite haben.
Ja, oder zwei Squash-Matches. So, Naomi kam auf jeden Fall hier zur Rettung und sie hat dann eben für das 3 gegen 3 gesorgt und dann waren die Babyfaces standing tall in dieser Nummer hier. Klingt ebenfalls wie ein Match. Weiß nicht, ob man das so lange rauszögern will, aber ist ja auch gar nicht mehr so lange hin für das SmackDown vor dem PLE.
Ja, da müsste man jetzt auch bald mal wieder was den Titel fast wechseln lassen. Auch Super Threat Match wird natürlich kommen, aber ich finde, Bianca und Jade, die haben jetzt natürlich schon in den letzten Wochen, finde ich, deutlich, also die haben natürlich haben das Titel verloren, ist mir schon klar, aber auch ein bisschen an Feuer verloren, oder? Also da fehlt jetzt, also was ich sagen möchte, ist, da muss jetzt wieder ein Zahn zugelegt werden, finde ich, auch im Booking.
Ja, es gibt ja auch noch die Raw-Seite, wo ja auch jetzt Number One Contender Match stattfindet für einen Shot auf die Women's Tag Team Title. Vielleicht kann man auch den Gürtel da wechseln lassen und für Bianca und Jade dann eine neue Paarung aus der Richtung aufbauen, weil Alba Fire, Isla Dawn, ich möchte natürlich nichts Böses sagen, sonst wird mir wieder irgendwas angedichtet, aber so richtig ernst nehmen tun wir es als Champions. Nein, ja,
und
ja genau, nicht.
Und das wollte ich ausdrücken in freundlichen Worten, dieses Programm, das zieht die Bianca und die Jade, die ja beide eigentlich Stars sind, das zieht die eher tendenziell runter, anstatt dass es sie auf ein höheres Level hebt.
So, der LA Knight ist US-Champion, Marco Solzer. Hat hier einen Auftritt mit seinem Gurt gemacht. Hat er dir gefallen?
Naja, weil die übliche LA Knight-Promo, muss man sagen, wieder sehr gut angekommen beim Publikum. Also man kann natürlich kritisieren, was man will, an seinen ausgeborgten Worten und Verhaltensweisen. Aber grundsätzlich, LA Knight kommt an. Hat auch in dem Fall wieder, ist er gut angekommen und hat dann auch hier gleich Richtung Herausforderer gesprochen. Es kam dann nämlich zuerst der Santos Escobar heraus. Der hat gesagt, Glückwunsch, Junge, aber das ist eigentlich ein Glücksfall im Grunde, weil es gibt nur einen, der diesen Gürtel verdient. Das bin nämlich ich, der Santos. Aber die beiden sind da nicht alleine geblieben.
Der hat ja die Tage erst verloren gegen LA Knight, muss man ja sagen. Die Nummer hat man ja beiläufig jetzt gehabt, auch während LA Knight und Logan Paul aufgebaut wurde. Der war ja auch der dritte Mann in dem Quali-Match überhaupt damals für Money in the Bank. Damals, also ein paar Wochen her, sagen wir mal in dem Fall.
Und der dritte Mann war dann der Andrade. Und der hatte dann tatsächlich auch an diesem Abend direkt nachfolgend ein Match gegen einen Santos Escobar. Und da ging es dann auch quasi um den Nummer 1 Herausforderer auf die United States Championship. In dem Fall war es so, dass der Santos und natürlich wie immer Unterstützung hatte. Also Electra Lopez, Carmelo Hayes waren es in dem Fall. Und die haben dann auch wirklich für die Entscheidung gesorgt.
Ja, gut. War
übrigens ein gutes Match bis dahin. Also die beiden haben gut abgeliefert, finde ich.
Ja, das fällt beim Andrade, das habe ich glaube ich die Tage auch schon mal gesagt, sowieso auf. Und ich möchte jetzt auch nichts gegen die Catcher sagen, die nur aus dem Performance Center kommen oder nur WWE-Eigengewächse sind. Aber diese beiden auch schon mit viel Vorerfahrung hier, das wirkte schon wie ein anderes Level, als was man hier ab und zu und hier und dort sieht. Und ich hoffe, der Triple H sieht das natürlich auch. Hat da Pläne in Zukunft weitere, größere für Andrade Lidlo? Der hat ja eben...
Ja. Entschuldige, das ist ins Wort gefallen bin. Ja, ist jetzt schon sein zweiter Stint bei WWE. Bisher hat man ja eigentlich nie das ganze Potenzial aus ihm rausgeholt. Ja, bei NXT hat es damals gut funktioniert.
Aber muss man auch sagen, bei NXT war er ja noch in der Triple H-Ära und dann kam er zu Raw und dann war Vince verantwortlich und jetzt ist er Triple H verantwortlich. Ich kann mir das schon vorstellen, aber wir wissen ja auch, der Triple H, der köchelt da langsam vor sich her.
Ja, genau, aber das
wollen wir einen Schmorbraten.
Nochmal verstärken. Hitze. Vielleicht ist es ja jetzt wirklich so weit. Und der Triple H hat eben damals bei NXT schon gezeigt, dass er vom Andrade viel hält. Und ich glaube auch, das ist jetzt grundsätzlich, wäre es an der Zeit. Aber das kann man jetzt natürlich auch nicht übers Knie brechen. Weil jetzt hast du gerade den LA Knight als neuen Champion, Babyface-Champion. Deswegen war es ja auch irgendwie klar, dass man in dem Fall einen Heel-Herausforderer braucht. Und wie gesagt, Electra Lopez in dem Fall hat für die Ablenkung gesorgt. Carmelo Hayes hat dann eingegriffen. Und das hat dann wiederum für die Entscheidung gesorgt.
Weil eben, das wissen wir auch, die Carmelo-Hayes-Andrade-Geschichte weitergeht, zumindest in den Augen von Carmelo, der in der Promo gesagt hat, er hat jetzt, ich glaube, zweimal sogar verloren gegen Andrade, aber das ist erst für ihn vorbei, wenn er es sagt. So, und das habe hier schön Andrade das Match gekostet, dann kann man das fortsetzen und Santos als ersten Challenger bringen für LA Knight, was wir auch schon hatten als Match, wo wir auch wissen, wie das ausgeht, aber das ist alles völlig in Ordnung, so wie es hier zusammengefügt wurde und das Positive, wie gerade gesagt, tatsächlich das eigentliche Match hier der beiden. Giovanni Vinci, ja, der hat eine Zukunft hier bei SmackDown, zumindest laut Videopackage, war hier im teuren Sportwagen zu sehen, hat er sich einen schönen Tag gemacht. In Las Vegas, groß inszeniert hier in feinster Designerkleidung, ein großer Athlet, der geht auch auf Skibrettern die italienischen Alpen herunter oder macht andere Sportarten, ist ein durch und durch großer Athlet und hat wohl auch reich geerbt, Markus Holzer. Kommt also jetzt mit dem Charakter, den er schon für eine Tasse Kaffee, wie wir Österreicher sagen, ich war ja dieses Jahr schon Österreicher, für eine Tasse Kaffee bei NXT mal inne hatte.
Ja, in Italien gibt es ja auch guten Kaffee, da passt das ja auch schon. Ich bin gespannt, ob das was wird tatsächlich. Man hat es offensichtlich vor. Wir waren ja beide ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das kann ich ja sagen, wenn man die so Imperium trennt, beziehungsweise wenn man den Giovanni Vinci rausnimmt, was man damit ihm macht und ob er sich durchsetzen wird. Der Videoclip zumindest lässt ja zumindest schon mal vermuten, dass man etwas plant, also dass man das machen möchte mit ihm, dass man da jetzt nicht ihn versauern lässt. Im Catering, ist ja schon mal
was. Man wird was probieren und ich bin mir sicher, der Triple H wird mehr Geduld haben, als wenn jetzt zum Beispiel der Giovanni Vinci noch zu Vince-Zeiten mit eben dem Charakter da aufgetaucht wäre und dann hätte Vince gesagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr und dann wäre er eben wieder im Catering gelandet, aber in der neuen WWE-Ära sind wir da mal positiverer Dinge, dass zumindest Giovanni Vinci zeigen kann, ja, ich bin jetzt auch hier in der Lage, auf mich allein gestellt, den nächsten Karriereschritt zu machen, den ja auch der Ludwig Kaiser ganz offensichtlich jetzt, auch wenn er seinen Charakter nicht komplett umgekrempelt hat, jetzt hier bei Monday Night Raw anstrebt. Also, da gucken wir mal, was passiert. Durchaus überraschend, dass uns das jetzt hier angekündigt wurde. Und auf eine Sache haben natürlich die Fans am allermeisten gewartet.
Nein, du hast noch was vergessen, bevor wir zum Element muss man. Okay. Nächste Woche gibt es nämlich eine Championship Celebration mit der Nia Jax. Das wird nämlich die Tiffy Stratton wird das vorbereiten. Und war ganz interessant, die wurde zuerst von Pretty Deadly ein bisschen überrascht. Die wollten hier ihr Musical und so wieder auf die Nase drücken und aufs Auge drücken. Ist Tiffany Stratton nicht darauf eingegangen. Aber interessant war in dem Zusammenhang die Chelsea und die ehemalige Doudrop. Die bleibt
Piper Niven heißt sie, Markus Holzer, du alter Chauvinist.
Die haben da quasi, oder glauben sie zumindest schon, die waren Pläne von der Tiffy Stratton entdeckt. Sie haben nämlich gesagt, erstens sollten wir diese Party, also ich vor allem, die Chelsea, sollte hier diese Party organisieren, weil sie das Talent hat. Und zum anderen haben sie gesagt, wir wissen genau, was du vorhast. Du wirst ja doch wohl die erstbeste Gelegenheit nutzen, um die Nia Jax hier zu hintergehen mit deinem depperten Koffer.
Schauen wir mal. Aber ja, dieses Backstage-Segment wollte ich natürlich nicht unterschlagen. Worauf die Leute aber tatsächlich...
Wie Chauviniste, ne? Also ein Segment mit nur Frauen, natürlich wolltest du es unterschlagen.
Pretty Deadly sind auch Frauen in deinen Augen?
Wenn sie sich so sehen.
Die Rückkehr von Roman Reigns, auf die haben alle gewartet, behaupte ich jetzt mal. Der OTC, dieses Logo haben wir ja schon beim SummerSlam gesehen, der Original Tribal Chief. Und da ist der Solo Sikoa aufgetreten mit der Bloodline. Der Solo, wissen wir auch, ist der neue, selbsternannte Tribal Chief. Schon mal die Frage an dich, ist auch dieser Kampf um diese Blumenkette, ja? Hat diese Kette schon eine größere Bedeutung als die ganzen Gürtel bei WWE?
Nein, natürlich nicht. Aber
ist es wie ein Gürtel?
Es ist mir lieber, man macht das so, als man erfindet irgendeinen neuen Gürtel. Mit einem kleinen Fingerzeig vielleicht auf unseren Tony Khan, den wir alle sehr mögen. Also mir ist lieber, dann macht man es halt um die Plastikkette. Weil die Kette wurde ja schon auch irgendwie etabliert. Also das wurde immer schön zelebriert, wie der Paul Heyman im Roman die Kette um den Hals gelegt hat und so weiter. Also es ist grundsätzlich in Ordnung mit der Kette, weil es geht ja nicht um die Kette an sich, sondern für das, wofür sie steht. Also da habe ich kein Problem damit tatsächlich.
Dieses Segment mit dem Auftritt von Roman Reigns, um das kurz zu fassen. Der Roman hat natürlich dann seinen großen Auftritt gemacht. Tonga Loa am Start hier. Die beiden Brüder, Jacob Fatu, wie vorhin schon gesagt, in dieser Woche nicht anwesend. Da kann man jetzt auch die Verschwörung heranziehen, um zu denken, naja, hat man vielleicht letzte Woche diese Verletzung beim SummerSlam inszeniert, um einen Grund zu haben, dass Jacob Fatu und Roman Reigns sich mal erstmal aus dem Weg gehen. Also auch eine heiße These, die ich hier einfach
Dann hat man das sehr gut gemacht, allerdings. Chapeau.
Es gab auch ein Foto auf Social Media, wo der Jacob Fatu mit einem Fan fotografiert wurde in irgendeiner Tankstelle oder wo auch immer, wo er so eine Schiene am Bein trug. Aber wie gesagt, vielleicht macht man ja solche Dinge. Ich meine, solche Dinge muss man ja quasi schon bringen, um das gewiefte Internet doch nochmal ein bisschen worken zu können. Und es macht so oder so Sinn, je nachdem, ob er verletzt ist, wie stark er verletzt ist, dass sich Jacob Fatu und ein Roman Reigns da erstmal aus dem Weg gehen, weil das ist ja auch noch eine Karte, die man im Laufe dieser Geschichte ausspielen kann. Denn hier war es ja so, dass der Roman erstmal die beiden Handlanger aus dem Weg räumen konnte tatsächlich, hat auch da brutal mit der Ringtreppe zugeschlagen. Dann gab es endlich die Konfrontation Solo und Roman in der Mitte des Rings. Es gab dann einen Superman-Punch. Bevor aber der Spear einschlagen konnte, hat der Tama Tonga den Solo aus dem Ring gezogen und hat der Reigns nochmal weiter nachgelegt. Draußen, mitten im Spear gegen Tama Tonga, der krachte durch die Absperrung beim Zeitnehmer. Und im Ring haben die Fans dann auch noch den Spear bekommen, für den sie hier das Ticket gekauft haben. Den Spear aber natürlich dann nicht gegen Solo, der war da schon auf sicherer Distanz, sondern gegen Tonga Loa und zuvor auch Roman eben. Ziemlich wütend hatte man den Eindruck, weil er hat noch diverse Stuhlschläge hier ausgepackt und dann konnte der Solo da aus der Distanz schon mal eben gucken, ach, nicht, dass mir das auch noch droht hier in nächster Zeit. Also, wir haben quasi Roman Reigns gegen Solo Sikoa und es gab einen minimalen Vorgeschmack hier darauf.
Ja, es hat mich eigentlich ein bisschen überrascht, dass der die Tongas so sehr zerstört hat, weil das geht ja wirklich, also...
Ja gut, aber der Tonga Loa ist ja hier schon als Clown dieser Gruppierung, als Depp ist er ja schon so ein bisschen etabliert.
Ich dachte, vor dem Spear, als er da der Solo rausgezogen wurde, dass dann das Segment eigentlich zu Ende ist, hätten wir auch schon einen Geschmack gehabt, aber dann minutenlang der Roman Reigns, wie gesagt, nicht zu bremsen und hat die Tongas wirklich also demoliert, zerstört. Ja, ein bisschen was muss noch kommen tatsächlich, finde ich, von Solo-Seite. Mal schauen. Roman natürlich wurde super bejubelt, hat nichts gesagt. Hat man sich auch aufgehoben. Also wird es vielleicht nächste Woche dann eine Promo geben.
Das hat Roman angekündigt, muss man sagen.
Mhm. Das heißt, da hat man quasi schön zerfliegen mit einer Klappe geschlagen und das aufgeteilt, weil jetzt hat man das Comeback. Aber was er jetzt wirklich zu sagen hat, ist noch einmal ein extra Grund einzuschalten, wo nochmal dem Solo quasi verbal die Leviten lesen kann. Das finde ich, das ist schon ganz gut, also gut gelöst worden.
Also generell und gerade in dieser Geschichte gibt man ja uns immer nur ein bisschen und das war gerade genug, was man uns da auf den Teller gelegt hat, dass man sagen konnte, Ich bin satt und wir freuen uns dann auf den Nachschlag.
Wie in einem Haubenrestaurant quasi.
Ganz genau.
Ein bisschen am Teller ist.
Wie in einem Haubenrestaurant. Ob das Food hier so gut schmeckt, Markus Holzer, wie in einem Haubenrestaurant, das muss man dann entscheiden. Das schmeckt aber schon ganz gut. Wir werden da vielleicht mal bei Gelegenheit unsere Geschmackspunkte vergeben in dieser Angelegenheit. Aber ja, das WWE hat sich mit dem Raw und dem SmackDown, das kann man mal ganz klar sagen, nach dem SummerSlam hier weiterhin heiß präsentiert, und das muss man ja auch mitnehmen, auch in die Netflix-Ära. Da kann man sich jetzt nicht, und das ist auch eine ganz schöne Sache, ne? Es gab ja schon Zeiten, wo man dann auch zum Jahresende erstmal den Fuß vom Gas genommen hat, um dann wieder nach dem Rumble und beim Rumble wieder an Fahrt aufzunehmen. Aber dieses Jahr ist das mit der Jahreswende ein bisschen anders.
Ja, ganz im Gegenteil, da wird man richtig aufs Gas steigen müssen und wird man auch machen, damit das hier im Jänner dann ordentlich knallt. Und im Oktober, es gibt ja eigentlich schon, im Oktober ist es eigentlich schon wichtig, weil im Oktober wird ja SmackDown auch schon den Kanal wechseln.
Ja, das kommt jetzt alles relativ rasch, in der Tat. Ja. Im September wird SmackDown den Platz wechseln.
Entschuldige, ja? Das ist ein Monat.
Das ist ja so, dass es eigentlich dann mit Fox Anfang Oktober geendet hätte, aber ich glaube, das ist ja schon Mitte September, also zwei Wochen vorher, und der Grund ist, weil dann die College-Football-Saison beginnt, und da hat man sich wohl geeinigt, dass man den Wechsel vorher macht, weil Fox dann in Zukunft freitagsabends College-Football zeigen wird. Das müsste der 13. September sein, und da sind dann auch nur noch vier Ausgaben nur noch auf Fox. Dann endet auch diese knapp fünfjährige Ära. Zieh dir das mal rein, Markus Solte.
Ja, bemerkenswert, ja. Tatsächlich. Das heißt, da wird man jetzt am Gas stehen müssen, und da wird man ja uns für die erste Ausgabe dann auf Music Network, wird man uns ja gleich einen Knaller präsentieren. Also ich bin gespannt, ob man da musst du eigentlich ein Roman Reigns Match machen, oder? Vielleicht auch ein Tag Team Match mit dem Cody gemeinsam, ich habe keine Ahnung, aber da musst du eigentlich, glaube ich zumindest, da wird man ein Roman Reigns Match ankündigen.
Da wird man eine große Nummer durchaus auspacken müssen. Vielleicht da schon Roman gegen Solo. Und da kann man ja immer noch gucken, da ein Finish zu bringen und ein kurzes Match, um da nicht zu viel zu geben in dem Moment. Aber ja, da konkurriert sicherlich dieses erste SmackDown dann auch inhaltlich mit dem mit der Bash in Berlin Show. Weil, kann man ja niemandem sagen, aber für WWE ist wahrscheinlich dieses erste SmackDown auf dem USA Network dann schon noch eine wichtigere Fasssache hier. Aber für Bash in Berlin zeichnet sich ja auch eine sehr ordentliche Card ab mit den beiden angekündigten Matches. Bin ja weiterhin davon überzeugt, dass man Rhea und Damian Priest gegen Dominik und Liv Morgan da auf die Card packen wird. Und da bin ich auch all for it, weil das passt ja wunderschön hier in dieses Sports Entertainment mit hinein. Und dann haben wir ja schon fast alles, was wir brauchen. Aber ja, 13. September müsste das sein. NXT wechselt ja, ich glaube, das ist direkt der 1. Oktober, dann zum CW Network. Tatsächlich ist der 1.10. Und dann eben werden in den letzten 3 Monaten des Jahres, wissen wir ja auch, Raw und SmackDown beide am USA Network laufen. Da hat man das ja verlängert. Und dann Raw ab 1. Jänner bei Netflix.
Und da würde es ja auch Sinn machen, wenn, aus Sicht des USA Networks, wenn man da ein bisschen mehr verzahnt, um einfach auf den SmackDown nochmal hinzuweisen, wenn man dann Raw quasi irgendwas bringt und die Leute aber dazu animiert oder erinnert, dass der SmackDown auch noch kommt am gleichen Sender.
Ja, man macht ja eine Sache, und ich glaube, die spricht genau in deine Vermutung da hinein, dass der Michael Cole zu SmackDown gehen wird und der neue Kommentator Joe, mit einem etwas komplizierteren Nachnamen, Markus Holzer, auch vom Football stammend, also der Sportkommentator, der sich jetzt im Wrestling probiert, aber der auch Wrestling-Wissen im Gegensatz zu einem Edmund Work zum Beispiel mitbringt, der wird Raw erstmal machen. Mal gucken, ob das permanent sein wird oder ob man den Michael Cole dann doch wieder zu Netflix bringt Anfang Januar. Aber eben der Gedanke, Leute, euer Michael Cole, den kriegt er jetzt am Freitag bei SmackDown hier am USA Network. Das ist schon so ein Move, wahrscheinlich so ein bisschen hier die Vertrautheit für die Zuschauer zu zeigen und dass die Leute dann hier auch das registrieren. Und eben jetzt von September bis Ende Dezember muss da eigentlich SmackDown die klare Nummer 1 Show sein, denn Raw läuft dann halt so ein bisschen jetzt bis zum Jänner. Und man möchte natürlich, man will es ja auch nicht komplett abschreiben, aber es läuft nicht auf Abstellgleis, aber man wird halt das nur so weit am Köcheln halten, wie man eben muss, um das dann wieder am 1. Januar aufzudrehen.
Joe Tessitore.
Genau, Tessitore.
Ja, man kann sich das eigentlich fast nicht leisten, Raw quasi komplett herunterzufahren, weil man will ja auch mit einem ordentlichen Hype oder mit einem ordentlichen Antrieb dann auch bei Netflix durchstarten. Und wenn du vorher eine Lame Duck Show hast, die keinen interessiert, wird das natürlich auch schwieriger in dem Fall.
Das wird man natürlich machen, aber schon, dass man sagen kann, jetzt wird man noch ordentlich erstmal bei SmackDown investieren, um den Sender-Switch gut hinzukriegen. Das macht ja auch Sinn.
Genau, das richtige Produkt dann, um mir das Comeback vom Shaggy auch zu feiern, das Raw-Produkt.
Das hat er verdient. Markus Holzer, das waren Dynamite und SmackDown in der Vorwoche. Beides ganz solide Programme, aber wenn wir den direkten Vergleich heranziehen wollen, ist da ja noch nicht nur eine Klasse, sondern zwei Klassen dazwischen, was die Hotness dieser Firmen angeht.
Ja, absolut.
So viel zu SmackDown mit Markus Holzer und mir. Das Review haben wir bereits vor einigen Tagen auf unserer Patreon-Seite veröffentlicht. Da gibt es immer 2, 3, 4 neue Podcasts jede Woche. Immer alles brandaktuell nach der Aufnahme zu hören. In diesem Jahr bereits, ich glaube, um die 150 Podcast-Episoden dort erschienen. Tausende, kann man mittlerweile sagen. Ich glaube, wir sind schon über die 2000 hinweg. Gibt es dort im Archiv alles nachzuhören. patreon.com/powerwrestling. Wer uns also da unterstützen möchte, wer noch mehr hören möchte, kriegt dort alles, schaut mal rein. Das gibt's auch, wenn ich komplett falsch liege, jetzt eine Woche zum Testen. Und von SmackDown nach dem SummerSlam ging es mit Monday Night Raw weiter. Die Folge vom 12.8., die ist jetzt unser Thema und das Review hier, was bereits auf Patreon vor einiger Zeit erschienen ist. Und wir holen ja hier im Feed jetzt auch noch ein bisschen auf. Das habe ich gemacht mit Shaggy Schwarz.
Endlich wieder Raw.
Rhea Ripley hat diese Monday Night Raw-Ausgabe eröffnet und die hat ja auch emotional einiges erlebt. Also fast so viele Gefühle, wie wenn man mit Markus Holz seinen Urlaub fährt. Diese Trennung, die dann doch kam, Dominic Mysterio, hat Rhea Ripley ganz klassisch hintergangen. Und was hat sie da alles gefühlt? Scham. Hat dann unter einem gebrochenen Herzen gelitten. Und dann war sie einfach nur noch wütend mit der Ansage, naja, Liv Morgan, du hast einen Fehler gemacht. Du hast mich nämlich nicht komplett aus dem Verkehr gezogen. Muss mich schon quasi hier umbringen, um mich zu stoppen. Und wir wissen ja auch, dass Rhea Ripley und Damian Priest, das Band zwischen diesen beiden, den wie nennen sich die beiden, die Twins, das Band zwischen beiden.
Terror-Twins.
Terror-Twins, ganz genau. Ich wollte gerade runterscrollen, aber Shaggy Schwarz war noch schneller. Die Terror-Twins, das Band zwischen beiden, das würde ich sagen, stärker denn je. Und hier gab es im Opening-Segment Rhea Ripley im Ring. Dann sind Liv Morgan und Dominic Mysterio auf sicherer Distanz im Publikum aufgetaucht. Da gab es dann eben noch verbal ein paar Dinge zu klären. Jetzt müsste der Dominic nicht mehr von seiner Mami sprechen, sondern wird jetzt Daddy genannt von der Liv Morgan, hat also eine richtige Beziehung auf Augenhöhe, wie er das hier wohl für sich beschreiben möchte. Und dann gab es eine schöne Szene, wo dann plötzlich der Damian Priest auftauchte. Im Publikum war das, wie gesagt, in diesem Eingangsbereich auf der Treppe. Da stand der Damian Priest hinter Liv Morgan und Dominic. Haben so manche verglichen mit dem zum Meme gewordenen Bild aus der Pandemie, als der Undertaker hinter AJ Styles stand.
Ja, das war auch ein schöner Moment. Also fand ich wirklich sehr, sehr schön, wie man das auch gemacht hat, wie Dominic und auch Liv mit dem Publikum auch gespielt haben. Ich finde die Begründung von Dominic, die kann man auch so annehmen, kann man auch verstehen. Klar, er wurde immer unterdrückt, durfte nicht alles tun, jetzt darf er es und kann man auch verstehen so ein bisschen. Man kann natürlich auch Rhea verstehen, sie hat ja auch schon mal gesagt, Liv hat ja die unwichtigen Sachen genommen. Das Wichtigste ist halt ja noch eher der Damentitel. Also Dominic scheint ja auch gar nicht wichtig zu sein. Aber dieser Moment, als Damian hinter den beiden aufgetaucht ist, der war toll. Und dann hat er ja auch Dominic ja in die Halle runtergeprügelt, zum Ring geprügelt. Das war auch schon schön.
Hat er fast gemacht, da ging es nämlich erstmal in den Eingangsbereich, da wo die Fans auch ihr Popcorn kaufen können, da gab es einen großen Brawl. Da kam die Rhea Ripley dann noch die Treppe hochgelaufen und hinzu und da wurde sich mal so richtig fein gefetzt und das war auch die Szene, wo Liv Morgan und Rhea Ripley da erstmal aus dem Programm genommen wurden. Also es hat sich dann nur noch auf die beiden Herren fokussiert und dann ging das da in den Ring mit dem Eingriff von Carlito, was man als Überleitung nahm für einen bereits angesetztes Match, denn es war angekündigt, Damian Priest gegen Carlito und dann konnten wir dieses Match auch bringen. Ging eigentlich ein bisschen zu lang in dem Falle, das was wir öfter mal bei AEW sagen, weil meiner Meinung nach, und da bin ich nicht der Einzige, der der Meinung ist, also so geladen wie der Damian Priest da war, ja, da hätte er den Carlito einfach hier zum Frühstück verspeisen müssen. Das passt aber nicht immer auch zu dem TV-Format, was man da hat. Da kommt ja die erste Reklame immer nach circa 20 Minuten und die zweite Reklame kommt dann immer schon nach ein paar weiteren Minuten und da konnte man das schön überbrücken und dieses Match da irgendwie dazwischen quetschen, um dann doch den Ausgang zu haben, den wir uns alle vorgestellt haben, nämlich dass Damian Priest hier mit dem Thousand of Heaven Chokeslam gewinnt und was ja auch wiederum quasi ein Vorspiel war für alles, was danach kam. Judgment Day Eingriff, dann haben hier Finn Balor und JD McDonagh eben was versucht. Finn Balor und Damian Priest, die sich da gegenüberstehen. Das ist ja auch noch eine Geschichte, das ist auch noch ein Match, was down the road passieren wird. Und die beiden Terror-Twins, nochmal danke an Shaggy Schwarz, dass er uns an den Namen erinnert hat, die haben sich dann da groß umarmt, wie letzte Woche, bringt immer den großen Babyface-Pop. Und das ganze Tohuwabohu hier, ja, lief auf eine Szene hinaus, nämlich, dass Rhea Ripley in die Position kam, den Riptide gegen Dominik zumindest anzusetzen. Aber, da war Liv Morgan zur Stelle, zieht Dominik über die Seile nach draußen und rettet ihn. Das war quasi die Antwort auf die Vorwoche, wo ja Dominik die Liv rettete, als ihr eine Aktion durch den Kommentatorentisch drohte hier. Aber der Moment, dass das Riptide kommt gegen Dominik Mysterio, das wurde ja angedeutet, wohlwollend empfangen hier von den Fans. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass dieses Riptide, ja, wenn es das gibt, das wird Luftlinie nur wenige hundert Kilometer von Fulda aus sein. Kannst du dir das auch vorstellen?
Ja, das wird, und das ist ja später auch angekündigt worden, dann wohl das erste Mal in Berlin zu sehen sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn das Match ist jetzt offiziell Rhea Ripley und Damian Priest, also die Terror Twins gegen Liv Morgan und Dominik Mysterio bei Bash in Berlin. Freue ich mich drauf. Das ist eine sehr, sehr tolle Ansetzung. Würdigt nochmal das große Ereignis. Und ich finde, ich ein ganz, ganz ja toller Kampf, der uns da bevorsteht.
Das Match, Wrestling finden Matches statt.
Gut, in diesem Fall hast du vollkommen recht, das Aufeinandertreffen dieser vier. Da freue ich mich drauf. Eine wichtige Sache gern würde ich, du hast es sehr schön wiedergeben, aber was ich ganz entscheidend auch finde, dass man auch mit Finn Balor und Damian Priest, dass man das Aufeinandertreffen wieder hinausgezögert hat, weil der stand zwar zwischen den beiden, aber dann kam JD McDonagh, hat Finn gerettet und hat sich den Kick abbekommen, der eigentlich für Finn gedacht war und der hat danach nochmal den South of Heaven sehr schön verkauft, JD McDonagh, und Finn Balor ist nochmal entwichen, also der ist jetzt quasi der einem Damian Priest bisher entwichen oder entweichen konnte.
Das ist ja die Paarung, die nicht nur wir hier letzte Woche gecallt haben, da braucht man jetzt nicht der größte Hellseher zu sein für diese Mixed-Tag-Team-Paarung, die glücklicherweise auf die Karte rückt, weil das ist ja zumindest Sports-Entertainment-mäßig ganz oben auf der Liste, was WWE aktuell zu bieten hat. Und dann wäre das natürlich eine Tragödie gewesen, hätte es das nicht in Berlin gegeben. Aber es ist gekommen, wie es kommen muss. Das ist ja jetzt die dritte Ankündigung nach Gunther und Randy Orton und Cody gegen Kevin Owens. Also Storyline-mäßig, was das Entertainment-Potenzial angeht, ist dieses Mixed-Tag-Team-Match auf jeden Fall eine Aufwertung für die Bash in Berlin Card, über die wir gleich auch nochmal sprechen können, denn da haben sich ja weitere Dinge hier angedeutet. Es gab ein VHS-Video, was abgespielt wurde, wo über das Debüt der Riot Six nochmal, es wurde nochmal uns hier zusammengefasst und Bo Dallas, der noch vieles versprochen hat. Das hast du ja letzte Woche leider auf deiner Schifffahrt nicht sehen können, aber die Riot Six haben ihr Debütmatch gewonnen. Das war auch alles ganz prima. Merchandise-Verkäufe laufen auch gut, aber was macht man denn mittelfristig mit diesem Team? Kannst du mir das mal sagen?
Ja, das kann ich ja dir leider nicht sagen. Die Frage ist sehr zu schwierig zu beantworten, weil was wird passieren, wenn die Geschichte mit Chad Gable vollends vorbei ist, wenn sie nicht sogar schon vorbei ist? Weiß ich nicht genau. Also das wird auf jeden Fall eine gute Frage sein, weil wie will man, wo man mit denen hin? Nicht in dem Main Event, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ja, wo auch immer man damit hin will, das bin ich gespannt. Also ich sag mal so, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn man das Debüt außen vor lässt, was optisch sehr, sehr schön war, ist die Geschichte auch irgendwie logisch und in Ordnung für ein Midcard-Stable. Also mir hat das Debüt, ich habe es natürlich auch mir angeschaut, hat das eigentlich ganz gut gefallen.
Das hat dir gut gefallen, das kann ich mir vorstellen. So, Odyssey, was das Debüt? Das Debüt-Match oder der Debüt-Auftritt?
Ja, beides. Also der Debüt-Auftritt damals ja schon, das hatte ich ja schon gesagt, aber das Debüt-Match in der letzten Woche hat mir auch ganz gut gefallen. Also ich fand das interessant, die drei jetzt so in einem Match zu sehen, als normale Wrestler, nicht als übernatürliche Wesen, wie sie ja vielleicht bei ihrem Debüt vorgestellt wurden. Nee, so funktioniert das auch, aber sicherlich nicht weit über die Midcard hinaus.
Ja, aber darum geht's ja auch nicht. Es muss ja auch nicht über die Midcard hinausgehen. Aber was machen denn in der Midcard? Das sag mir mal.
Ja, zumindest erstmal jetzt die Geschichte mit Chad Gable. Wenn die jetzt komplett vorbei ist, dann habe ich auch große Fragezeichen. Vielleicht sehen wir eine spannende Fehde mit dem Final Testament. Aber die haben wir ja jetzt auch gleich erst nochmal gesehen.
Eine niemals enden wollende Geschichte. Da hat der Xavier Woods Unterstützung bekommen von Kofi natürlich, aber auch von Odyssey Jones, der von Kofi Kingston rekrutiert worden ist. Und der Xavier Woods hat da gute Miene zum bösen Spiel gemacht letzte Woche. Und jetzt haben wir das Debüt-Match gehabt von Odyssey Jones, ein Squash-Match gegen ein Local Talent namens Vincent Viney. Es gab einen Black Hole Slam oder den Bossman Slam hier in 90 Sekunden das Ganze und ein Auftritt vom Final Testament. Und jetzt ist die Nummer von Karrion Kross. Pass mal auf hier, Xavier Woods, derjenige, der dich ersetzen wird. Das ist dieser Odyssey Jones und diese alte Leier von Karrion Kross, die kann der Xavier Woods ja schon längst nicht mehr hören. Und deshalb hat der Xavier gesagt, wir beenden das jetzt ein für alle Mal, wir machen Tag Team Match nächste Woche. Zwei von euch gegen Kofi und mich. Und Kofi sagt dann, nee, Leute, ich hab noch was Besseres hier. Mach mal 3 gegen 3. Odyssey Jones kämpft auf unserer Seite. Und dann hat man sich darauf verständigt hier gegen das Final Testament nächste Woche. Und man muss da leider aber auch mal sagen, naja gut, der Xavier Woods ist nicht so angetan davon. Der wollte ja bisher auch nie, irgendwie nicht so ganz die Hilfe von anderen, beziehungsweise nicht andere hier damit hineinziehen. Da hatten wir die Alpha Academy-Geschichte und so weiter. Aber jetzt ist da jemand ganz Neues mit in den Mix reingekommen und der Xavier Woods ist trotz allem nicht zufrieden. Also vielleicht die Dinge, die der Karrion Kross immer mal sagt, du bist kurz davor ersetzt zu werden, vielleicht glaubt er das ja mittlerweile wirklich. Und vielleicht plant Kofi Kingston das ja auch.
Ja, mal schauen. Also Kofi, der hat ja da immer das letzte Wort und das gefällt Xavier nicht. Bei War Talk, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, da gab es noch...
Habe ich noch nie gesehen.
Mit den Dreien, glaube ich, oder zumindest mit New Day, wo dann auch Xavier nochmal sagt, ja, er hat ja er hat mit Odyssey noch nie im Ring gestanden und er sich dann nicht sicher und Kofi, ich habe mit dem auch trainiert im Performance Center, ich kenne den gut und so und das hat auch Xavier nicht gepasst. Also das ist auf jeden Fall ein Grund für einen weiteren Unmut bei Xavier und ja, mal schauen, in wie vielen Monaten das in einem Turn von Woods enden wird.
Ja, wird Woods dann doch auf die Seite vom Final Testament hier kommen?
Ach, wer will das sehen? Sagen wir mal so. Also es kann natürlich passieren.
Ja, niemand. Aber plant man hier ein neues Tag Team mit Kofi Kingston und Odyssey Jones und wird Xavier Woods ein Single-Akteur werden?
Er ist ja wirklich auch talentiert. Also Xavier, der war auch schon mal King of the Ring, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber der wird keine große Rolle im Singles-Bereich spielen. Und aber passt auch überhaupt nicht zum Final Testament. Aber Odyssey Jones und Kofi wäre auf jeden Fall mal was Neues. Also bisschen anders als New Day, die kann man sich ja auch eigentlich nicht mehr anschauen. Die sind ja auch schon drüber. Also eine Veränderung würde, glaube ich, der Geschichte ganz gut tun. Aber man sollte das jetzt endlich bald mal machen und nicht noch ein paar Wochen ziehen.
Paul Ellering hier mit dem schwarzen Kreuz auf der Stirn als Gruß an den Verstorbenen. Sagt man Gruß auf jeden Fall, die Erinnerung an den Verstorbenen. Kevin Sullivan, der ja auch in seinen Jahren so etwas Teufelsanbeterisches hatte, gimmickmäßig, zeitweise, können wir auch die Tage nochmal drüber sprechen. Aber es gibt jemanden, der betet nicht den Teufel an, sondern der ist mit beiden Beinen am Boden geblieben. Das ist unser Drew McIntyre und der hat erfahren, der CM Punk, der ist heute nicht da. Der hat nämlich Reiseprobleme und Drew McIntyre richtig angefressen. Hier hat gesagt, pass mal auf, Adam Pearce, da kommt ja Randy Orton von SmackDown hierher, kriegt direkt ein Titelmatch wegen dieser einen Ungereimtheit da aus Saudi-Arabien. Ich bin hier über Monate ständig beschissen worden und was krieg ich? Nischte hat er nämlich gedacht und deshalb gemeint, ich werde das hier mal schön heute selbst in die Hand nehmen. Und das waren Andeutungen, die haben Adam Pearce nicht gefallen. Übrigens, im Prinzip dann das gleiche Spiel wie das, was ja auch Big Bronson Reed mit Adam Pearce hier getrieben hat die letzte Zeit. Ja, da kommen wir auch noch zu, aber ja. Das sollte übrigens anders ausgehen, Shaggy Schwarz. Lassen wir das mal im Raum stehen, denn da kam ja noch einiges. Vorher American Made Julius und Brutus Creed gegen Otis und Akira Tozawa. Das war ein Tornado Tag Team Match. Da war alles möglich, kann ich dir sagen.
Ja, American Made, das ist ja auch der neue Name, der in meiner Abwesenheit auch dem Team um Chad Gable gegeben worden ist. Chad Gable, der weilte meines Wissens in Paris, zumindest hat er das gesagt. Der war an dem Abend nicht dabei. Und Julius und Brutus Creed, die haben ja vor zwei Wochen, so lange ist es nicht her, Otis und Akira Tozawa schon mal ganz klar besiegt in einem Tornado Tag Team Match, sind sie eigentlich auf Ablenkung von außen jetzt angewiesen gewesen und haben diesmal nicht den klaren Sieg einfahren können. Interessant auch, dass als Otis reinkam, waren Obafemi auch kurz zu sehen. Die sollten ja dann auch bei NXT aufeinandertreffen. Und hier haben sie schon mal das erste Aufeinandertreffen der beiden. Zumindest haben sie sich gesehen. Und hier ja, ein Match, wo man sich immer noch fragt, warum sind Tozawa und Otis eigentlich immer noch zusammen?
Ja, aber warum denn nicht?
Ich weiß nicht.
Das sind Freunde.
Ja, okay, aber ich...
Man und die hat haben eine dritte Freundin im Bunde, Maxine Dupree. Es gab ein Backstage-Segment davor, wo Ivy und Maxine ja über Monate jetzt Freundinnen gewesen, aber da hat es natürlich jetzt diesen Bruch gegeben da und die beiden, also Ivy hin und her gerissen, hat gesagt, pass mal auf, lass doch die da stehen, komm doch mit mir mit, liebe Maxine. Aber Maxine Dupree hat auch noch gemeint, das, was Shaggy Schwarz gerade nicht verstanden hat, das Prinzip von Freundschaft. Akira Tozawa und Otis, das sind Freunde. Und Maxine, da sagt sie auch, dass Akira und Otis sind also Freunde. Das ist sogar Familie hier für mich, die lässt sie nicht einfach im Stich. Hat Ivy Nile das so hingenommen vorab und die Auflösung gab es dann hier in diesem doch recht chaotischen Tornado Tag, als Ivy Nile am Ring auftauchte, Maxine Dupree attackierte und auf dem Kommentatorentisch einen Dragon Sleeper ansetzte und dann haben sich gleichzeitig die Creed-Brüder über Tozawa hergemacht und Brutus hat dann Akira Tozawa eingerollt, also die große Botschaft aus diesem Segment. Was ja auch naheliegend war, dass Ivy Nile an der Seite der Creed-Brüder bleibt und damit ja auch dann wohl Teil von American Made sein dürfte.
Ja, das haben wir ja schon vor Wochen gemutmaßt. Hier gab es den Einroller von Brutus und Julius, der hat ja auch noch gehalten von hinten. Das heißt, sie haben zu zweit Tozawa auf den Schultern halten müssen, den kleinen Japaner. Ja, also wie gesagt, vor Wochen gab es den Clan-Sieg nach, glaube ich, Double-Superplex gegen Otis. Und jetzt halt hier per Einroller mit dem Eingreifen. Aber Ivy Nile hier bei American Made, die passt da schon auch sehr, sehr gut rein. Die ist ja eh schon die Begleitung der Creed-Brüder gewesen. Und da haben wir ja auch gewusst, die wird auch früher oder später auf jeden Fall wieder an der Seite der beiden und in dem Fall von Chad Gable auch wieder zu sehen sein.
Du hast das angeblich gewusst, ich nicht.
Mir war's klar.
So, Pete Dunne, liebe Leute, der ist über Jahre Butch genannt worden und dafür verantwortlich seiner Meinung nach war Sheamus. Eigentlich war das ja Vince, aber das ist so richtig mit negativen Gefühlen belegt. Ich meine, das wird auch irgendwann dir passieren, dass du dich über Leute beschwerst, die Shaggy genannt haben. Aber er ist jetzt nicht mehr Butch, er ist der Bruiserweight und er hat eben noch diese alte Sache mit Sheamus da, was auf seinen Schultern lastet, nicht nur die Namenssache, sondern er fühlte sich da ja auch ziemlich unterm Pantoffel gehalten, so hat man das jetzt herauslesen können. Ich musste meinen Stolz 2 Jahre lang runterschlucken, hat der Pete Dunne in einem Sit-Down-Interview erklärt. Und dann gab es ein ganz hilfiges Video, wo dieser Angriff von Bronson Reed auf Seth Rollins in der Vorwoche ganz genau analysiert wurde, in welchem Winkel der Bronson Reed da mit seinem Tsunami-Splash auf Seth Rollins landete und wie dann, ja, der ganze Körper von Seth, alle Rippen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Innere Verletzungen wissen wir auch, Seth Rollins also jetzt für ein Weilchen ja ausgefallen und der Bronson Reed eine neue Bedrohung hier geworden. Und der Big Bronson traf dann noch den Adam Pearce. Der Adam Pearce natürlich sauer über das, was passiert ist. Und der Big Bronson hat schon angedeutet, ich brauche mehr Gegner, ansonsten werde ich mir auch wieder selbst meine Opfer hier suchen. Eine Andeutung auf ebenfalls das, was kommen sollte. Und dann haben wir ins Publikum geblickt, Shaggy Schwarz, und da war Candice Michelle anwesend. Da hast du dich aber gefreut, die WWE-Legende aus den Nullerjahren, eine der ganz großen Damen, Candice Michelle.
Ja, da habe ich mich wirklich gefreut, weil die sehe ich zumindest gerne. Nicht unbedingt im Ring, also die wird ja auch nicht mehr in den Ring zurückkehren. Im Ring war sie auch nie die Beste. Aber die ist schon wirklich eine WWE-Legende, eine Divas-Legende, muss man in dem Fall auch sogar sagen. Da habe ich mich wirklich gefreut, die mal wieder zu sehen. Und die sieht immer noch gut aus.
Gut, dass du auch ihre Optik hier bewertet hast. Als ein Mann mittleren Alters haben wir das jetzt genau von dir erwartet, dass auch es hier vor allen Dingen bei dir um Äußerlichkeiten geht. Ich hoffe, sie hat weiterhin den tollen Charakter wie früher und kann dir eines sagen, Candice Michelle. Zum Glück guckt mal Markus Holz ja nicht so oft Monday Night Raw, aber der wäre mit hochroten Ohren da gesessen, denn bei Candice Michelle, da wird er immer direkt sauer, weil ich ja damals das Foto verwackelt habe von ihm und Candice Michelle. Möchte mich da jetzt auch mal für entschuldigen nach all den Jahren, Markus. Man muss aber auch sagen, das muss ja so 2000, was weiß ich, 6, 7, 8 gewesen sein. Da war das doch nicht so einfach zu fotografieren mit der Digitalkamera. Da hast du eine Chance gehabt, dann hat es ein bisschen gewackelt, da war alles verschwommen. Heute macht das Smartphone das ja alles von allein. Ne? Also kann schon verstehen, dass ich mich da keine Schuld trifft, oder?
Ja, da kannst du nichts dafür. Du hast es ja versucht. Du hast ja auch das Foto gemacht. Also das Foto ist ja halt nur verwackelt. Das ist ja auch nicht schlimm.
Da liegt ja auch an Markus, ne?
Ja, aber du hast ihn ja dafür auch in Urlaub eingeladen. Also das passt schon. Ja. Kann er sich nicht mehr beschweren. Der darf sich eigentlich gar nicht mehr beschweren.
Rede, der sieht ja auch so ein bisschen aus wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also kein Wunder, wenn da so ein Foto nicht mehr so ganz gerade ist. Auf jeden Fall, Candice Michelle, das ist immer die eine Geschichte, die ich mit ihr verbinde. Später haben wir im Programm auch Mark Henry gesehen. Der saß da mit seinem Sohn Jacob. Mark Henry ja nicht mehr bei AEW. Ist ja keinem aufgefallen, dass er da war. Deshalb ist auch keinem aufgefallen, dass er da weg ist. Jetzt bringt er schönen Jacob, seinen Sohn, bei WWE unter. Gucken, ob der eines Tages auch mit dem World Strongest Slam hier spannende Siege davonträgt. Naja.
Ja, mal schauen. Mhm. Er hat auf jeden Fall auch einen sportlichen Hintergrund und der kann schon, wie sein Vater auch, durchstarten, aber das hat natürlich.
Also, Shaggy, ich fasse mal ganz langsam hier. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich möchte aber direkt ins Wort fallen. Ich für meinen Teil habe genug Mark Henry gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir sein Sohn auch noch so viel geben kann im Leben.
Ja, der wirkt jetzt auch noch nicht so, dass sehr, sehr viel Charisma gesegnet ist, aber warten wir es einfach mal ab. Der ist noch sehr jung, der ist ja auch in diesem Trainingsprogramm, glaube ich, aktiv, gell? Erstmal so. Also das hat natürlich noch viele, viele Jahre Zeit. Aber wenn sein Sohn da auch durchstarten kann, dann würde ich mich da freuen, weil ich bin ein großer Fan von Second oder Third Generation Wrestlern. Ich finde sowas immer gut, wenn das so ein, weil das ist ja so ein bisschen so ein Familienbetrieb. Das gefällt mir schon gut. Mhm.
Was ist denn eine Pure Fuse Collective?
Ja, ein sehr anstrengender, schwieriger Name für ein tolles Stable, wie ich finde. Ich habe mich auch ein bisschen
über den Namen geärgert. Klingt wie so eine Modern Jazz Band.
Ja, oder wie so ein Energy Drink, so ein Hipster Energy Drink. Das könnte auch sein, ja. Aber nee, der Name gefällt mir nicht so. Aber die Gruppierung, die gefällt mir umso besser.
The Pure Fuse Collective ist nämlich der neue Name für die Gruppierung mit Shayna Baszler, Zoe Stark und der dritten im Bunde, deren Name mir bei der Überlegung gerade vor Augen kommt. Genau, Sonya Deville. Und hier ist die Pure Fuse Collective mit Shayna Baszler und Zoe Stark angetreten gegen Damage Control. Das sind Io Sky und Kairi Sane. Da müssen wir mal eines sagen. Die dort dritte im Bunde namens, beziehungsweise vierte. Ne? Es gibt hier Asuka, die pausiert derzeit. Und dann gibt es noch Dakota Kai. Ne? Ja. Und die hat es auch am Knie erwischt.
Ich glaube Meniskus.
Meniskus, oder ganz genau. Ja. Meniskus. 8 bis 10 Wochen erwartete Ausfallzeit. Also nicht wohl eine ganz so schwerwiegende Verletzung, aber Dakota Kai leider da auch mal wieder out of order. So gab es dann eben hier Io und Carrie allein gegen die Pure Fuse Collective. Und da muss man mal sagen, dass das in einem, ich vermute mal, ich weiß nicht, wie es jetzt historisch gewertet wurde, es kann ein DQ sein oder ein No Contest. Es gab auf jeden Fall den Eingriff, um das kurz zu fassen, denn viel mehr möchte ich da eigentlich auch nicht drüber verlieren. Von Alba Fire und Isla Dawn, die Tag Team Champions, weil das hier war ja ein Number One Contender Match. Und dann haben die sich gedacht, wenn wir da eingreifen, dann wird hier niemand Number One Contender. Aber die Nummer ist nach hinten losgegangen Und deshalb kriegen wir jetzt nächste Woche ein Triple Threat Match.
Na, es war ja so, dass die vorm Ring saßen und das sich mit angeschaut haben. Und es gab einen Kick, der, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wen er treffen sollte von Shayna, hat dann aber Elba Fire getroffen und danach sind die erst in den Ring und sind auf ihre Gegner los. Da waren sie ein bisschen sauer, dass sie attackiert worden sind.
Ja, was halten sich aber denn da auf?
Ja, die wollten sich ihre zukünftige Gegnerinnen anschauen.
Das also, kann man auch Backstage verstehen. Am Fernseher machen. Oder ja, aus sicherer das? Distanz hinter der Absperrung.
Wie früher, ja, da standen die Wrestler oder Wrestlerinnen auch immer Backstage am Fernsehapparat und haben sich das angeschaut. Aber nein, die wollten ganz vorne sein und tja, jetzt ist es ein Triple Threat Match und das wird nächste Woche schon stattfinden.
Ganz schön dumm. Das haben wir schon etliche Male gehabt. Unter anderem Anfang des Jahres. Wie war das nochmal? Mit dem Roman, glaube ich, ne? Der hat doch da auch mal ein Match unterbrochen und dann hat er plötzlich 3 Gegner gehabt beim Royal Rumble, ne?
Ja, und da hat er sich geärgert.
Ja, da hat er sich mal so richtig geärgert, der Roman Reigns. Aber was ein Glück, dass er da trotzdem Titel behalten hat beim Rumble noch. Das ist ja schon lange her. Jetzt können sich Alba Fire und Isla Dawn mal schön ärgern, dass sie gegen 2 Teams antreten müssen. In der kommenden Woche bei Monday Night Raw. So, mein lieber Shaggy Schwarz. Und dann haben wir unseren Randy Orton gehabt. Der hat einen Auftritt gemacht. Der ist ja jetzt quasi zeitweise Raw Superstar. Drücken wir mal beide Augen zu. Mit der Erinnerung, genau vor 20 Jahren, August 2004, da war dein, hast du da schon Bart getragen 2004?
Ja, da habe ich mit Sicherheit schon einen Bart gehabt.
Ja, aber der war doch nicht so grau wie heute, ne?
Der ist ja nicht grau. Ich habe keinen grauen Bart. Nein,
doch,
nein.
Doch, doch.
Nein, nein.
Und vor 20 Frisch Jahren gefärbt. Im August 2004, da ist er zum ersten Mal World Heavyweight Champion geworden gegen einen heute nicht mehr namentlich genannten Gegner beim SummerSlam. Und seitdem ist ja einiges dazugekommen. Jetzt mittlerweile Randy Orton, 14-facher World Champion, ja. Genau, und will 15-facher World Champion bei Bash in Berlin werden. Und das führte dann hier zur Konfrontation mit Gunther. Und Gunther hat ja so eine Botschaft hier im direkten Gespräch vermittelt. Also erstmal hat er gesagt, das ist jetzt hier eine neue Ära, die Ära vom Ringgeneral. Und da ist kein Platz für Leute, die ihr Potenzial verschwendet haben. Weil Gunther sagt, Randy Orton, hast ja schon einiges erreicht, aber du hättest der größte Superstar aller Zeiten sein können, hättest du dir nicht immer im Weg gestanden. Und der Randy sagt dann, ja gut, gibt wahrscheinlich niemanden, der so viele Fehler auf seinem Weg gemacht hat, wie ich über all die Jahre, aber heute habe ich eine tolle Familie, habe ich eine heiße Frau und ich werde 15-facher Champion in Berlin werden. Also diese Botschaft, ja, du hättest der Beste aller Zeiten werden können, du bist ja so ein bisschen so ein Fuck-up. Ist auch ein bisschen weit hergeholt, finde ich, ne? Weil er ist ja trotz allem 14-facher World Champion. Ganz so schlecht ist es ja für Randy Orton auch nicht gelaufen.
Ja, und weiß auch nicht genau, was für Fehler er da angesprochen hat, die er da gemacht haben soll. Klar, war er lange da.
Ja, ich kann ja wohl sagen, was das für Fehler sind. Entschuldigung, aber zum Beispiel
Verletzungen.
Naja, wenn er, ja, nee, was er so, wie er sich natürlich auch im Kollegenkreis verhalten hat in seinen jüngeren Jahren oder wenn er zum Beispiel mal in Deutschland irgendwie ein Waschbecken aus der Wand gerissen hat. Also das sind nur so theoretische Beispiele. Ich weiß nicht, ob das so passiert ist, aber um solche Geschichten geht's da.
Ja, aber klar, trotzdem. Aber ihn dann als Versager zu bezeichnen, als 14-facher World Champion, ist sicherlich auch nicht das Richtige. Ist so wie Gunther, der sich selber als jemand, der kein Arbeiter ist, bezeichnet, sondern jemand, dem das alles in die Wiege gelegt worden ist, was ja auch nicht so stimmt. Also weiß nicht, ein bisschen dahergeholt, aber ist ja dann noch weiter auf die
Übrigens, Familie. Entschuldigung, aber ähnlich dahergeholt wie der Konflikt mit Damian Priest und Gunther.
Das meine ich
Gunther ja plötzlich derjenige war, ja, aber der hier eben aus der Elite-Schule kam und einen ganz leichten Weg hatte.
Das passt ja auch nicht. Aber er hat ja dann auch noch Randy Ortons Großvater als Versager bezeichnet, seinen Vater als Versager bezeichnet. Und
also die Botschaft, das liegt dir wohl im Blut, dein Fehlverhalten, da kannst du selbst gar nichts für, weil eben auch die Generationen vor ihm Versager waren. Und du weißt das natürlich, wenn die Familie hineingezogen wird, ja, die Vorfahren, dann wird's heftig, mein lieber Shaggy Schwarz.
Ja, das nagte auch an Randy Orton, hat man gesehen. Der war auch, da gab's auch haben sich voreinander gestellt, Auge in Auge geschaut. Und ich hab gedacht, jetzt kommt bestimmt gleich der AKO. Aber bevor der kam, kam noch jemand anders.
Da ertönte nämlich die Musik von unserem Drew McIntyre. Der hat ja eben gesagt, Leute, also was kommt der Randy Orton hier an, kriegt direkt ein World Title Match. Und er wollte das jetzt hier mal klären. Kam da also angelaufen, die beiden im Ring starren sich noch an, bis dann der Gunther sich mal kurz umblickt und guckt, was denn da los ist mit dem Drew McIntyre. Und du weißt ja, wenn du eine Viper vor dir hast, niemals weggucken, sonst schlängelt die sich um deinen Hals und dann hagelt's den RKO. So dann nämlich hier geschehen, RKO out of nowhere, wie immer die Botschaft. Und Randy Orton, der kann jederzeit und überall ein Match gewinnen. Das Segment mit Gunther und Randy ist ja in dem Moment quasi geendet. Die waren dann verschwunden nach diesem Treffer und der Drew McIntyre hat es gar nicht bis in den Ring geschafft, weil da kam der CM Punk, der angeblich nicht anwesend war wegen Reiseproblemen, aber das war wohl eine kleine Lüge hier, damit der CM Punk den Drew McIntyre überraschen konnte. Und dann gab es einen Brawl mit der Dreingabe, wie wir Österreicher sagen. Nochmal schöne Grüße an Markus Holzer, ich weiß, der wird immer so gerne von mir im Podcast erwähnt, dann mache ich das hier nochmal. Der hat da mit dem Ledergürtel zugeschlagen, Shaggy Schwarz. Den hat er sich aus seiner eigenen Hose gezogen.
Ja, Chu hat sich den aus der Hose gezogen.
Entschuldigung, der hat damit angefangen. Ja,
der hat damit angefangen. Der hat einen Ledergürtel. Ja, vielleicht hatte CM Punk ja auch Reiseprobleme. Vielleicht stand er im Stau, hat sich aber gedacht, ich bin CM Punk, ich fahre durch die Rettungsgasse, ich will da noch hin. Und er hat es rechtzeitig geschafft. Und ja, da gab es den Brawl und hat Chu den Gürtel entreißen können und hat dann mit dem Gürtel auf Drew McIntyre eingeschlagen, bis der durchs Publikum geflüchtet ist. Also das wäre doch eine Idee, so einen Ledergürtel auch in einem Match einzusetzen, oder?
Das hat es noch nicht gegeben. Also das waren richtig schöne rote Striemen da am Rücken von Drew McIntyre. Das hat er dann später dann auf Social Media gezeigt, da hat es ihn ordentlich erwischt und dann ist er davon gelaufen, jaulend. Das ist wie wenn dein Hund wieder ins Wohnzimmer gepinkelt hat, Shaggy Schwarz, und du packst wieder den Gürtel aus, dann kriegt er da eins über den Arsch gezogen und dann rennt er weg. So ist das hier gewesen. Es tut mir leid, Shaggy, dass du ein Haustier schlägst, das finde ich nicht gut von dir. Aber
würde ich niemals tun.
Hab ich doch gerade gehört hier.
Ja, hast du erzählt, aber will ich trotzdem nicht tun. Und Hund habe ich ja leider auch nicht mehr. Beziehungsweise meinen Hund habe ich schon noch, aber der ist in der Urne hier bei mir im Regal.
Ach ja, was, ein Hund in der Urne?
Ja, ich habe noch keinen Platz gehabt, ihn zu vergraben. Hab jetzt aber ja...
wie viele Jahre steckt er denn in der Urne, der Hund?
Na, 10 Jahre.
Bellt er noch manchmal nachts?
Nee, gar nicht. Aber ich kann also theoretisch, wenn ich Lust habe, den noch auf so einen Rollwagen setzen und immer noch Gassi gehen, theoretisch. Aber mache ich nicht. Aber könnte ich.
Wie ist er denn? Shaggy?
Nee, Cora hieß sie.
Cora.
Ja.
Schöne Grüße an Cora, leider bisher nicht mehr unter uns. Aber eines Tages werden wir für dich ein schönes Plätzchen finden. Nee,
ich habe schon einen Platz. Ich werde in diesem Herbst wahrscheinlich bei uns im Garten vergraben.
Ja. Keep us posted, was diese Geschichte angeht. Das ist auch eine unerwartete Erzählung aus dem Leben von Shaggy Schwarz, die ich gerade aus dem herauskitzeln konnte durch meine farbenfrohen Geschichten, die ich mir manchmal ausdenken kann. Die immer wieder schön und gut ankommen, auch wenn, weiß ich nicht, die teilweise dann ja als Lügen enttarnt werden hier. Worauf ich hinaus will, der Gürtel, Drew McIntyre, verschwindet durchs Publikum und CM Punk hat dann später ein Interview gegeben, hat dann auch gesagt, ja, ihr habt da so ein bisschen gelogen. White Lie sagt man ja im Englischen, ne? Das sind die guten Lügen, wenn man so ein bisschen, wie sagt man denn auf Deutsch?
Notlüge.
Ja, eine Notlüge oder... Ich verkohle dich so ein bisschen hier, wenn ich das sage, ne? Also ich nehme dich so ein bisschen aufs Korn, Shaggy Schwarz, nicht böse gemeint, aber also das muss man manchmal machen, um vielleicht dann doch zum Ziel zu kommen. Und man tut auch niemandem was Böses damit. Weil er hat gesagt, also wenn der Drew das gewusst hätte, dass ich komme, dann hätte der sich vielleicht, hätte ich den nicht so schön ins offene Messer laufen lassen können. So, und wenn man jetzt plötzlich hier den Gürtel hat, ne? Dann stellt sich natürlich die Frage, kriegen wir als nächstes ein Strap-Match hier mit CM Punk und Drew McIntyre? Das ist ja das Naheliegende gewesen, das hast nicht nur du gedacht in dem Moment.
Ja, also wir werden ja als Finale bestimmt das Hell in a Cell-Match der beiden sehen, aber auf dem Weg dahin kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir noch ein Strap-Match sehen werden, denn es wurde ja hier ganz klar angeteased, also ein Strap-Match würde auch passen, finde ich, in der Geschichte und das würde doch auch sehr, sehr gut nach Berlin passen, oder?
Also wir haben das 1:0 für Drew McIntyre gehabt beim SummerSlam, ne? Ja. Da war der CM Punk sich seines eigenen Glückes nicht mehr Schmied. Wie die Redewendung geht, hat er verloren, auch wegen seinem Armband. Die Nummer hat man ja so ein bisschen zurückgefahren, jetzt hoffentlich mit dem Armband. Und ja, wenn wir uns weiterhin vorstellen können, Hell in a Cell ist das Endziel bei Bad Blood, dann könnte man ja vorstellen, dass man das erst nochmal hier auf ein 1:1 bringt vielleicht sogar, um dann die große Entscheidung zu haben. Und ein Strap-Match, warum nicht in Berlin? Man munkelt ja, dass das Ziel ist hier. Überrascht mich positiv, muss ich sagen. Ich habe ja in meinen Vorstellungen hier weiterhin tief gestapelt und habe gedacht, Drew McIntyre und CM Punk, die kriegen die Deutschen nicht. Wenn das jetzt aber so ist, ja, und das kommt als viertes Match auf diese Card, dann kann man ja nicht mehr nörgeln über diese Card, ne? Also, du hast zwei große Champions da. Gut, man kann sagen, die beiden großen Titelmatches, da birgt jetzt nicht so viel Spannung, was die Ausgänge angeht, aber du hast die interessanteste Sports-Entertainment-Geschichte mit diesem Mixed-Tag-Team-Match und du hast nochmal ordentlich Star-Power, wenn denn, mit Drew und CM Punk und sicherlich auch die heißeste Fehde overall, die wir dieses Jahr gesehen haben. Also wenn das so kommt, dann stünde Berlin, glaube ich, ganz gut da.
Ja, da darf sich, glaube ich, kein Deutscher beschweren, wenn das Match wirklich auf die Karte kommen
auch
sollte.
Auch kein Österreicher oder Schweizer.
Nee, kein deutschsprachiger Fan. Also ich glaube, dass da baut die WWE dann tatsächlich schon eine sehr, sehr schöne Card zusammen. Also ich hoffe mal, dass es auf der Card landet, aber sieht doch ganz arg danach aus. Und es würde uns, glaube ich, sehr, sehr freuen.
Und jetzt frage ich dich, wenn wir wieder auf der 5-Match-Card bleiben, ja, und das müssen wir ja aktuell so vermuten, nach dem, was wir zwischen WrestleMania und SummerSlam erlebt haben. Was ist denn dann das 5. Match?
Das ist ein bisschen schwierig, weil ja.
Weil die Auswahl ist nämlich noch relativ groß dann.
Ja, eben. Wir haben noch keine Damen.
Wir haben Mixed-Damen zumindest, haben aber kein reines Damen-Match.
Wir haben kein reines Damen-Match, aber wir haben auch mit Ilja und auch mit Ludwig Kaiser, den wir ja jetzt auch gleich noch gesehen haben, zwei deutsche Wrestler, die noch nicht auf der Card sind und die wird man sicherlich ja auch irgendwie auf die Card noch packen wollen. Also wenn man bei der 5-Card-Match bleibt, dann da weiß ich nicht. Also ich glaube, da müsste eigentlich ein Frauenmatch kommen. Eigentlich schon.
Ich würde nämlich auch sagen, das wird dann ein Frauenmatch sein. Das würde mich sehr verwundern, wenn das nicht so ist. Und wahrscheinlich wird es irgendwas mit Bayley sein. Vielleicht nochmal ein Match gegen Nia Jax. Jetzt kann man sagen, Tiffany Stratton könnte auch da mitmischen. Aber warum soll die im Titelmatch stehen, wenn noch den Money in the Bank-Koffer hat? Vieles anderes zeichnet sich da nicht ab. Aber dennoch wäre es doch sehr verwunderlich, wenn da kein reines Frauenmatch auf der Card stünde. Und ja, das bleibt eben dann diese Frage, was auch mit den deutschen Talents angeht. Die muss man auch mal sagen, da in Geschichten stecken, zu denen wir jetzt noch kommen, die jetzt, also um da niemandem nahe zu treten, aber das ist jetzt nicht zwingend PLE-Material. Sprich, wenn diese Show nicht in Berlin stattfinden würde, bräuchten wir gar nicht darüber zu sprechen, ob solche Matches auf die Card kommen. Muss man auch mal, also, ne?
Ja. Ja. Absolut. Also klar, also das ist der einzige Hinweis dafür, dass man denken könnte, da kommen noch die beiden Deutschen auf die Card.
So, und der Ludwig Kaiser, der hat mich den Sheamus da Backstage konfrontiert, da hat der Sheamus ja gegen Ludwig Kaiser gewonnen, aber Ludwig, also in der Vorwoche, und Ludwig Kaiser meint, das ist noch nicht vorbei zwischen uns, aber der Sheamus hat auch andere Baustellen in Form von Pete Dunne nämlich, und der Pete Dunne hat jetzt hier den Sheamus attackiert, Ludwig Kaiser steht daneben, guckt sich das gern mit an, und da hat der Pete Dunne dann dem Sheamus mal auf die Finger geschlagen, mit der Shillelagh, das war so ein richtig fieser Move da von ihm. Also gucken wir mal, wo das hingehen wird, Shaggy Schwarz.
Ja, das wäre zum Beispiel ein Triple Threat Match, haben wir ja noch nicht auf der Card. Eine Möglichkeit, wenn es keine Damen werden. Aber vielleicht haben wir doch eine 6-Match-Card diesmal.
Machen wir vielleicht doch ein Pre-Show-Match.
Ja,
dann könnten also dieser Triple Threat könnte schon ein Pre-Show-Match sein.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja.
Stell dir das mal vor. Die einzigen beiden Länder auf der Welt in diesem Jahr, die ein Pre-Show-Match bekommen. Saudi-Arabien und Deutschland. Wie fändest du das? Ja. In einem Atemzug genannt zu werden.
Ja, fände ich schön. Würde
Ach ja, das fändest du schön.
Ja.
Wobei ich glaube, Australien hatte auch ein Pre-Show-Match.
Australien hatte eins. Ja.
Wo man auch
mit Indy Hartwell, oder?
Genau, Indy auf die Card gebracht hat, damit sie auch zu Hause antreten darf. Aber ja, wir haben da einen Blick drauf, wo die deutschen Catcher verbleiben hier. Shaggy! Ich kann dir eins sagen, der Big Bronson Reed hat in der Vorwoche den Seth Rollins zerstört. Und hier war es jetzt so, dass der R-Truth was gut zu machen hatte bei The Miz. Das ist ja zwischen den beiden jetzt auch zuletzt nicht so gut gelaufen. Und hat der R-Truth zum Miz gesagt, pass mal auf, Miz, ich hab dir ein Match organisiert. Du heute gegen Braun Breaker. Und im ersten Moment denkt sich der The Miz, ja stark, ich um den IC-Title, richtig nice. Aber Moment mal ganz kurz, R-Truth. Es ist doch schon als Main-Event angekündigt, Braun Breaker gegen Sami Zayn. Und dann gucken die beiden da auf dem Fernseher und dann sehen die da eine Match-Grafik und dann sehen wir da The Miz auf der Match-Grafik, nicht gegen Braun Breaker, sondern gegen Bronson Reed. Und dann ist The Miz hier fast ein Ei aus der Hose gefallen. Und da kam auch noch der Randy Orton hinzu. Und der Randy Orton mit einer motivierenden Rede an The Miz. The Miz, was du alles schon erreicht hast. X-facher, 10-20-facher World Champion, Gewinner von irgendwelchen Slammies. Also all die Dinge, die der Miz auch in jeder Promo aufzählt, hat der Randy ja nochmal aufgezählt und The Miz damit richtig motiviert. Bis dann The Miz auch an sich geglaubt hat, irgendwie zu denken, er kann heute gegen Big Bronson Reed was ausrichten, und ging dann fort. Und der R-Truth und Randy Orton blieben da stehen. Und R-Truth fragt nochmal nach: Randy, glaubst du denn wirklich, dass der Miz hier den Bronson Reed besiegen kann? Und da hat der Randy nur ein bisschen mit der Stirn gerunzelt und ist davongelaufen. Aber es sah nicht so aus, als wenn er wirklich an ihn glauben würde.
Ja, wer hätte das gedacht? Also vor ein paar Monaten hast du dich noch beschwert, dass die Wrestler nicht nur bei AEW jetzt mittlerweile so ähnlich heißen mit Bronson Reed, Braun Breaker, Braun Strowman. Da kommt man doch durcheinander, hast du damals gesagt. Das ist ein paar Monate erst her. Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Und jetzt in dem Fall ist es R-Truth gewesen, dem das zum Verhängnis wurde. Also da, die Namensgebung ist daran schuld.
Das ist hier meine Storyline, die da aufgegriffen war. Was heißt Storyline? Aber das, also das ist eigentlich mein Brainchild hier. Diese Nummer, die man da gebracht hat. Da müsste ich auch Tantiemen bekommen. Ähnlich wie dieses Mädchen, was Geld will, weil sie das Armband dahergestellt hat für den CM Punk. Also da könnte mir der Nick Khan schon mal rund um $100,000 überweisen, finde ich, für dieses Backstage-Segment.
Ja, oder eine Möglichkeit für ein Match. Du gegen Bronson Reed, das wäre doch auch was.
Was soll ich denn davon?
Na, bist du im Fernsehen zu sehen.
Ich will überhaupt nicht ins Fernsehen. Und ich will auch nicht gegen Big Bronson Reed antreten. Das musste nämlich The Miz machen. Der hat sich hier redlich bemüht, aber leider ist das hier für ihn nicht so gut ausgegangen. Es gab einen Death Valley Driver, einen Tsunami Splash und den Sieg. Und dann hat sich der R-Truth um The Miz gekümmert und Big Bronson Reed kam zurück. Und dann hat sich quasi der Enkel aus der Vorwoche wiederholt, wo der Big Bronson Reed hier R-Truth zu seinem persönlichen Opfer machte. Mit diversen Tsunami-Splashes wurde wieder zurückgedrängt von Offiziellen. Großes Chaos hier. Adam Pearce, richtig sauer nach der Verletzung von Seth Rollins, wurde jetzt auch der R-Truth, der ist ja auch schon jenseits der 50, da muss man ein bisschen aufpassen, komplett zerstört wurde der. Und es war ähnlich wie in der Vorwoche hier noch mehr, dass diese ständigen Angriffe, die Splashes von Big Bronson, die haben die Leute hier in Wallung versetzt. Die waren richtig happy. Die haben den dann so angefeuert hier. Es war eigentlich ein Heel-Move, aber ein bisschen zu cool, dieser Heel in dem Segment.
Ja, es gab in der letzten Woche auch schon leichte Chance. Selbst gegen Seth Rollins mit One More Time und diesmal ja noch extremer in dem Fall. Und ja, R-Truth, der hat auch, wie viel waren es? 5, 6 auch wieder von Tsunamis einstecken müssen. Und der wird sicherlich jetzt auch nicht nächste Woche wieder frisch dann auf der Matte stehen. Der muss jetzt auch eine Zeit wahrscheinlich aussetzen. Also das ist, macht man gut, wie man mit Bronson Reed macht. Und Adam Pearce, der hat seine Heels zumindest nicht im Griff.
Adam Pearce ist der Schuldige. Der hat Big Bronson über Wochen missachtet. Und jetzt kriegt er das hier schön alles zurück. Und der Big Bronson, weiß ich nicht, ob der jetzt automatisch Babyface turnt durch sein Handeln hier. Ich meine, wenn die Leute ihn bejubeln wollen. Einige Menschen träumen ja jetzt bereits von Big Bronson Reed gegen Gunther. Ich glaube nicht, dass das zwingend, weiß ich nicht, im Spielplan war von Triple H, der sicherlich schon sein Gunther-Programm bis WrestleMania gebucht hat. Aber so ein Special Attraction Match, Gunther gegen Big Bronson Reed, könnte man doch mal einstreuen. Aber bevor wir dazu kommen, brauchen wir zum Beispiel auch mal Big Bronson gegen Otis.
So ja, was hatten wir ja alles schon mal. Hatten wir schon mal Bronson gegen Otis. Wir hatten auch schon Bronson gegen Gunther. Hatten wir auch schon, aber das natürlich irgendwo in
der Da sind jetzt neue Voraussetzungen hier. Das ist der neue Big Bronson Reed.
Ja, er ist auf jeden Fall glaubwürdig. Also ich nehme ihm das auch ab. Und ich finde auch, am Mike hat er sich gemacht. Also ich finde das sehr, sehr schön, wie er das sagt. Und ich mochte auch den bösen Blick von Adam Pearce, der ja froh sein kann, dass er solche Wrestler hat, dass die auch die Show gestalten. Aber ja,
Da muss ich einen Einspruch erheben. Ich finde nicht, also dass Big Bronson Reed, der hat so eine etwas, liebe Stimme. Da könnte ich mir vorstellen, dass so ein Typ, der könnte so ein gut so ein Harvey Rippleman an seiner Seite gebrauchen, dass er nur böse guckt, weil die Stimmfarbe, die passt nicht hier zu seinem düsteren Gemüt.
Ja, aber die Art und Weise, wie er es rüberbringt, da hat er schon ein bisschen dran gearbeitet. Also ich finde, das merkt man so ein bisschen. Aber du hast vollkommen recht, seine Stimmfarbe ist irgendwie so ein freundlicher Riese, ja? So eine ganz, ganz zarte Stimme eher. Und da könnte er wirklich einen Manager an seiner Seite gebrauchen. Das würde ihm wahrscheinlich gut tun.
Gibt aber keine Manager hier.
Ja.
Schade.
Paul Ellering ist ja auch eine Art Manager, aber der sagt ja auch nie was. Aber ja.
Ich weiß nicht genau, was Paul Ehring da sein soll, aber gut. Jey Uso hat den Sami Zayn vor dem Main Event motiviert und hat gesagt, pass mal auf, heute holst du den Nicey Title zurück und bald holen wir uns gemeinsam Tag Team Gold. Jey Uso ja aktuell auch eher auf dem Abstellgleis, muss man sagen. Main Event dann Braun Breaker gegen Sami Zayn, was eine Bestätigung sein sollte letztlich des SummerSlam Siegs. In diesem Fall war es aber 2 out of 3 falls. Ich hätte ja fast getippt, dass man das hier 2-0 enden lässt, da also der Sami Zayn nochmal richtig schön abgefrühstückt wird. Aber falsche Einschätzung von einem Chrissy. Denn Sami Zayn hat tatsächlich den ersten Fall hier geholt. Gab einen Hellover Kick. Braun Breaker hat sich dann kurz darauf zurückgemeldet mit einem Spear zum 1-1. Und dann wurde es nochmal richtig wild. Eine Szene vor einer Werbeunterbrechung war das, glaube ich, die so richtig spektakulär aussah, auch wie sie gefilmt wurde, wie der Braun Breaker den Sami Zayn in Anlauf außerhalb des Rings in der Running Power Slam Position über die Absperrung beim Zeitnehmer geworfen hat und dann fliegt der Sami Zayn da auf einen Kommentatoren oder auf einen anderen Sessel, der da stand und der Kameramann lief da ja ganz pfiffig hinter den beiden her. Also das war allein, was den Move angeht, aufregend, das sehen wir so nicht alle Tage. Und dann auch noch hier, also cineastisch umgesetzt. Wenn das mal keinen Fernsehpreis gibt, dann weiß ich es auch nicht.
Der Fernsehpreis wird es nicht geben, aber das war schon toll gefilmt. Das sah auch wirklich gut aus. Und ich weiß auch gar nicht, wie Sami da aufgekommen ist. Also das sah schon ziemlich hart aus und das war auch wirklich toll optisch wiedergegeben. Ich finde generell, das macht die WWE einfach fantastisch. Das sagen können wir nicht oft genug sagen, diese neuen Kameraeinstellungen, die hier gezeigt werden. Ich glaube, die Ringrichterkamera, die hat sich nicht so durchgesetzt. Aber ansonsten finde ich hier sehr, sehr viel neue Innovation gerade im Filming-Bereich. Das ist toll. Also diese Aktion, aber auch die Spears um den Ring herum und was man da immer so sieht bei Braun Breaker, das kommt gerade ihm sehr, sehr zugute, wie ich finde.
Wurden dann noch diverse Near Falls aufgebaut, war also dann noch ein großes Spektakel. Hellover Kick gab es nochmal zum Near Fall. Sami kam dann von den Seilen geflogen, flog aber geradewegs in einen Spear und wurde dann von Braun Breaker gepinnt. 2-1, Braun Breaker also weiterhin IC Champion. Und Sami Zayn, ich glaube, der muss sich jetzt tatsächlich neue Aufgaben suchen. So, und auf dem Weg zur Bash in Berlin machen wir mit den WWE Reviews weiter. Hoffentlich schaltet ihr wieder alle ein. Am Sonntag hier der Power Wrestling Podcast, die nächste Ringside-Ausgabe. Dann mehr Smackdown, mehr Monday Night Raw. Und nächste Woche hier im Feed ja dann auch Showtime mit dem All-In-Review. Wir werden natürlich auch Bash in Berlin reviewen für euch. Da sind wir auch vor Ort. Also in den nächsten Tagen einiges los in der Wrestling-Szene. Und bei uns hier im Podcast. Nochmal schönen Dank, dass ihr alle hier mit dabei seid, regelmäßig einschaltet. Gerne in Zukunft natürlich weiterhin alle Podcasts. Wie gesagt, patreon.com/powerwrestling. Da gibt es unser volles Programm gegen ein paar Euro Unterstützung. Aber hier im Feed ist natürlich auch alles kostenlos. Und das geplant jetzt 2-mal die Woche. Also da werdet ihr auch sehr gut versorgt. Falls ihr uns hier unterstützen möchtet, habe ich vorhin schon mal gesagt, gebt uns doch gerne 5 Sterne in der Apple Podcast App, falls ihr dort unterwegs seid, oder 4 sind ja mittlerweile auf Spotify. Da gerne auch mal 5 Sterne anklicken. Je besser wir da wegkommen, je mehr Hörer wir noch dazu gewinnen können, desto mehr Content können wir euch hier auch bieten. Also, das ist eine prima Sache. Danke nochmal an alle. Euch ein paar schöne Tage und wir hören uns hier im Feed am Sonntag zur nächsten Ringside-Ausgabe wieder. Bis dahin habe ich nur noch 3 magische Worte für euch. Diese lauten: alles erdenklich Gute.
Das, Freunde, war ein Power Wrestling Podcast.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.